dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 254. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Kedi.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Du weißt sicher noch, was ich da letzte Woche hingestellt habe.
Das ist etwas, das wird lange in Erinnerung bleiben.
Völlig zu Recht.
Und hoffentlich auch bald wieder getrunken werden, weil es war absolut großartig. Du hast das schön beschrieben, du hast gesagt, das geht für dich schon sehr nah ran an den Rotweinhimmel und für mich genauso.
Das war absolut großartig.
Aus einer Rebsorte, die wir bis jetzt noch nicht wirklich im Podcast gehabt haben.
Nein.
Und zwar Granacha.
Also ich glaube nicht einmal teilweise.
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht irgendwo mal zwischendrin war.
Es kann sein,
war,
dass irgendwo ein Anteil drin war, aber ich hab nochmal überlegt und bin die Folgen durchgegangen. Ich glaube tatsächlich nicht.
Auf jeden Fall waren wir in Spanien, in einer wenig bekannten Region, irgendwo im Nirgendwo, im Landesinneren auf
Sierra de Gredos.
Auf 1200 Meter Granithügel quasi.
Ja, ja, einfach Granitgebirgszug und mittendrin irgendwo Wein.
Genau, bei der Domaine d'Exe.
Ja.
Und wir haben im Glasl gehabt den Granacha Alto Alvarecce 2023, das erste auf den Markt gekommene Stück von Emanuel und Carmen.
Richtig.
Und was die zwei da auf die Flaschen bringen, ist absolut großartig. Aber sie klingen auch irrsinnig sympathisch. Also voll, die Geschichte voll dazu ist natürlich auch großartig, weil die sind beide nicht von dort. Generell sind es auch wenig Menschen von dort.
Ja, ja gut, die gibt es halt nicht viel.
Das dafür hat was 200 Einwohner oder so, was Richtung gesagt, wo sie jetzt Wein machen. Ja. Und dementsprechend haben wir da eine Kombination aus Spanien, Cadiz und quasi Argentinien, aber ein bisschen Chile.
Richtig, richtig.
Und diese Geschichte, die hört sich an und den Wein schaut, dass ihr kauft, ja? Weil das ist richtig gutes Zeug.
Das ist schon richtig gutes Zeug, ja. Es wird halt wahrscheinlich mittlerweile schon fast gar nichts mehr geben, schätze ich, weil das war schon.
Hast du wieder alles
sehr
aufgekauft?
Sehr
ja?
wenig da. Vielleicht.
Tja, aber gut, dann nächster Jahrgang, ne? Ihr habt
so
wieder
ist
Chance
es
irgendwann.
Ja, ja, es wird langsam ein bisschen mehr, aber halt nicht wirklich.
Ja.
Aber ja, also da werden wir noch einiges von denen hören. Also den Namen kann man sich schon mal merken, aber eine Aussprache und Schreibweise technisch nicht ganz einfach ist.
Ja, das stimmt. Wir schreiben neue hin, keine Sorge.
Richtig. So, es geht weiter mit Rot.
Es geht weiter mit Rot.
Wieder so ein wunderschönes, leicht, nicht ganz blickdichtes, schönes, ein bisschen violettere Reflexe da noch drinnen.
Ja, es ist weniger Backsteinrot
weniger
als letzte
Backstein
Woche.
Als letzte Woche, ganz richtig.
Weil das habe ich noch in Erinnerung, das war wirklich, wirklich von der Farbe her sehr, sehr schön.
Es war einfach, ja, ich finde immer noch, das ist so wie ein roter Rubin quasi, also das hat so gestreut.
Ja.
Das ist da ein bisschen violetter, ein bisschen ja, dunkelrötlicher, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Aber und dennoch nicht blickdicht.
Während ich das da so schwenke, kommt mir da schon einiges entgegen. Ist ja Wahnsinn.
Herrlich. Es kommt schon richtig aus, oder?
Das ist einfach, also das ist pure Sauerkirsche da drinnen. Voll schön, mit so einer leichten Fleischigkeit, so ganz, ganz tief,
diese
dunkle
Nase,
Kirsche. Geil.
Diese Nase ist so gut.
Urschöne Würze.
Das war jetzt ein paar Stunden in der Karaffe und davor schon ein paar Stunden offen, das braucht es ansonsten ist am Anfang nur ein bisschen zu.
Ja.
Aber riechen wir weiter.
Ist ein bisschen was Röstiges auch da drinnen.
Ja.
Ah, schön. Aber die Frucht richtig so dunkel, saftig, reif.
Ja.
Zirkt dann eine, sagt schon, das muss am Gaumen auch richtig Spaß machen.
Ja.
Eher auf der reduktiven Seite alles mit diesem Fleischigen da so drinnen.
So ist es.
Ach, geil.
Und ich finde, es macht auch wirklich diese Kombination, dieses Röstige, dieses Dunkelfruchtige und dann dazu dieses Fleischige, das sagt er schon, hey, das wird spannend am Gaumen.
Das sagt er, es wird richtig, richtig schön am Gaumen. Ich will sofort irgendwie, eigentlich irgendwie so ein geiles Steak grün. Also das wird mir jetzt richtig zahn da dazu.
Wird gut passen, ja.
Aber nichts zu Schweres, weil der Wein hat schon auch sehr viel von diesem Floral-Leichten da dazu. War diese Blüten sind sehr dunkel. Es
du
wird also eher dieses
schon,
Veilchen-Geschichte.
So ist es. Du weißt jetzt schon, es wird tänzeln.
Ja, ja, richtig. Muss tänzeln. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich es hin tun würde.
Sehr gut. Trinken wir und dann schauen, ob es passt.
Schluckwiderstand nicht vorhanden.
So ist es.
Tannin fein, aber sehr fein. Mhm. Also das ist halt echt purer Saft, wunderschöne Säure, schiebt richtig durch. Mhm.
Reduktion bleibt vorhanden.
Reduktion bleibt vorhanden, dunkle Sauerkirsche bleibt vorhanden. Aber es ist richtig Kirschsaft. Die Frucht ist fast ein bisschen heller als wie in der Nase jetzt, finde ich. Also es geht eher so in diese, ich bin immer noch bei dieser Sauerkirsche, weil es wird heller im Vergleich. In der Nase hast du wirklich das ganz dunkel gehabt.
Ja.
Da wird es heller. Nicht viel Alkohol.
Nicht viel Alkohol.
Wirkt eher so in Richtung 11,5 oder so in die Richtung. Es wird ganz leicht.
Ich glaube, es sind 11.
Geil, 11 sogar. Wow, Wahnsinn, mega. Ist trotzdem deutscher Spätburgunder, ne?
Ist trotzdem deutscher Spätburgunder.
Und ich glaube, ich kenne das.
Ich glaube auch, dass du das kennst.
Das ist Bertram Baltes.
Das ist Bertram Baltes.
Das ist sehr gut zu erkennen, nämlich.
Ich finde auch. Boah, ich habe mir auch gedacht, wie ich die Flaschen daheim wieder aufgemacht habe. Wir erzählen euch, macht euch keine Sorgen, wir erzählen euch dann gleich, wieso der Michael das so genau pinpointen hat können.
Gut ist das.
Ja, es ist einfach schön. Aber wie ich die Flaschen daheim aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, okay.
Ja, ja.
1:1, das, wie ich es im Kopf gehabt habe.
Eben, es beim Einen riechen, habe ich es mir auch so gut gedacht. Ja. Chill, nicht zu schnell schießen, darfst nicht.
War aber gut gewesen, wenn du reingerochen hättest, gesagt hättest, ja, Bertram Walter, seid schön.
Das stimmt, aber dann hätte ich aufstehen müssen und gehen.
Wahrscheinlich.
Nur so ist es cool. Und,
ja, das ist für einen Podcast schlecht.
Erstens das, zweitens, wenn es nicht ist, ist es für mich auch schlecht.
Das stimmt.
Ich habe mir gedacht, nein, mit den Schnellschüssen, deswegen habe ich ja nicht einmal nach deutscher Spätburgunder gesagt, weil ich mir gedacht habe,
komm. Das mache ich im Normalfall, das ist mein Job.
Ja, ich mache das ja auch hin und wieder, das kann man eh machen, das passt eh.
Das gehört schon dazu.
Aber ja, es ist schon sehr klar dann. Ja. Also, weil halt dieses Röstige, dieses Dunkelwürzige.
Und dieses Reduktive dazu.
Und das Reduktive dazu mit dieser puren Leichtigkeit.
Ja.
Das war halt, wie wir es kennengelernt haben. Geschichte kommt wirklich gleich, keine Sorge.
Keine Sorge.
Aber da war es halt auch genau so, dass wir gesagt haben, so, das haben wir so noch nicht gefunden.
Genau.
Und deswegen ist es halt wunderschön erkennbar.
Und geil. Deswegen hat es auch sofort einen Podcast müssen. Also
mega.
Vielleicht klären wir die Geschichte dazu.
Ja, bitte.
Diese Folge hat kommen müssen, das war ganz, ganz klar. Und wir sprechen heute über ein Weingut, das wir beide auf der Summer Anfang April entdeckt haben. Ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht die Summer nicht hundertprozentig einordnen können, das kann sein. Das ist eine Weinveranstaltung, ich will es gar nicht wirklich Weinmesse nennen.
Nein, darfst du eigentlich nicht.
Genau, es fühlt sich ja absolut nicht so an wie eine Weinmesse. Sie findet über 2 Tage hinweg in Margreit in Südtirol am Weingut Lageda statt und ist die wahrscheinlich schönste, nehmen wir mal das ungute Wort Messe, die es überhaupt gibt.
Ich würde das wahrscheinlich wegnehmen. Das ist einfach so geil.
Da sind großartige Winzerinnen und Winzer, die schenken ihre Weine in den ehrwürdigen Hallen von 2 Ansitzen aus, die eben zum Weingut Lageda Kern in Margreit. Und es gibt großartiges Essen und zwischendurch sitzt man sich in einem Liegestuhl in der Sonne. Es ist quasi ein großes Klassentreffen, ständig rennt irgendwer vorbei, du quatscht ein bisschen und dann gehst du wieder verkosten. Und ich weiß nicht, was Besseres erkennt.
Nein, es gibt, glaube ich, nicht viel, das da rankommt. Das war schon wirklich großartig.
War absolut alles richtig. Wir haben es schon im Kalender für nächstes Jahr.
Richtig.
Es war schon sehr, sehr gut. Und weil die Lage das dann doch sehr darauf achten, welche Weingüter vor Ort sind, gibt es dort natürlich auch spannende Leute zu entdecken.
Richtig.
Das war natürlich einerseits ein großes Klassentreffen, klar. Aber andererseits hat es durchaus ein paar Sachen gegeben, die sehr, sehr spannend zu verkosten waren, die wir noch nicht so gut gekannt haben, beziehungsweise wie bei Bertram Baltes noch gar nicht. Und das ist uns tatsächlich mehrfach empfohlen worden.
Das stimmt. Also das war während der Messe. Sind ständig Leute hergekommen und haben gesagt, habt ihr es schon probiert?
Genau.
Weil natürlich hast, wie du richtig sagst, du hast halt viele Winzerinnen und Winzer, die wir im Podcast schon gehabt haben, die wir kennen. Die
wir sehr schätzen.
Die wir sehr, sehr schätzen, was auch cool ist, die neuen Sachen zu probieren, genau. Und die Jahrgänge zu sehen und auch nebeneinander zu verkosten. Mhm. Aber natürlich ist dann cool, wenn du was findest, was du noch gar nicht gehabt hast. Und wenn dann ständig Leute, also vor allem ungefragt, ne?
Ja.
Nicht einmal so, dass du sagst, weil du redest ja dann mit den Leuten auf der Messe quasi und was ist dein Highlight bis jetzt? Was hat da am meisten getaugt? Gibt es irgendwas, was wir unbedingt kosten müssen? Die Leute sind ja teilweise hergekommen und haben uns das gesagt, ohne dass man, also da hat es diese Floskeln noch nicht einmal passiert gewesen.
Genau.
Die Leute schon, Alter, habt ihr das gekostet? Haben wir gemacht.
Wir haben es natürlich verkostet und wie wir dann bei der Julia am Stand waren, war es natürlich klar, dass wir es alle anderen auch empfohlen haben. Also
ja,
wir sind dann
den
Rest von der Messe
weitergemacht.
Und
wir
haben gesagt, ihr müsst zu Bertram Baltes gehen. Einfach weil uns das wirklich beeindruckt hat dort und weil das auch stilistisch so herausragend und sehr einzigartig ist, weil es eben diese Leichtigkeit vereint mit dieser wunderschönen Reduktion und dann aber trotzdem diesen Soft, den du da dabei hast.
Voll.
Und diese Kombination ist gar nicht so einfach zu finden.
Nein, gar nicht. Und ich finde, da wo wir letzte Woche gesagt haben, so quasi, das ist Rotwein, der einfach mega geil ist und was weiß ich. Und das schmeckt vielleicht dann nur den Leuten nicht, die was jetzt nicht so gerne Rotwein trinken. Ja. Das da, dadurch, dass das halt Tannin so leicht und fein, das hat ja kaum Tannin in Wirklichkeit. Yes. Ne? Das krallt sich so ganz, ganz leicht fest. Aber ich glaube, wenn du jetzt da keine Erfahrung mit Tannin hast, weil du halt einfach nur frische Weißweine trinkst im Endeffekt, dann schmeckt dir das aber auch, 100%. Weil es halt eben für die dann gar kein Tannin hat.
Ja.
Das ist halt einfach, das ist Durchlauf. Gehen wir.
So ist es.
Geil.
Genau. Wir geben quasi die Bandbreite.
Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt schön gefunden. Wir bemühen uns. Das ist genau die Bandbreite. Das eine ist geil, wenn du Rotwein geil findest, und das ist auch geil, wenn du Rotwein nicht geil findest.
Ja, so ist es. Gut, bevor wir uns jetzt zu sehr in Sommer-Anekdoten verlieren, starten wir aber gleich mal rein in die Geschichte von Julia und Benedikt, die das Weingut Bertram Baltes heute gemeinsam führen. Die Julia hast du ja schon kennengelernt, Benedikt auch ganz kurz, aber jetzt kriegst du mal die ganze Geschichte. Wir sind, wie du warst, an der A, eine Ecke von Deutschland, die uns bisher echt noch nicht so richtig unterkommen ist und die wir uns bis jetzt noch nicht so richtig gut angeschaut haben.
Richtig.
Da regiert auf jeden Fall der Spätburgunder. Du hast rund 65% der Rebfläche des gesamten Weinbaugebiets nur mit Spätburgunder bepflanzt. Also so sehr.
Das ist wirklich viel, ja.
So ist es.
Für Deutschland, weil man Deutsch ist trotzdem, also ja. Denkst trotzdem zuerst einmal an Riesling und dann kommt lang nichts. Ne?
Genau. Und da ist wirklich Spätburgunder die mit Abstand wichtigste Rebsorte und es sind 85% Rotwein.
Oh,
und wir
okay.
sind aber hier richtig bewusst. Im Norden.
Ja.
Wir sind über der Mosel.
Voll.
Wir sind weit über der Pfalz. Und wir sind in einem deutschen Weinbaugebiet. Also wie du gesagt hast, du denkst immer im Normalfall bei Deutschland an Riesling und dann lang an nichts.
Mhm.
Das heißt, das ist wirklich nicht erwartbar, dass es so weit oben tatsächlich ein Rotweinanbaugebiet gibt. Und dadurch, dass aber der Großteil von dem nur so rund 530 Hektar großen Weinbaugebiets aus richtig harten Schiefersteil- und Steilstlagen wirklich besteht, und das alles relativ südlich ausgerichtet ist, entlang der A, die im Normalfall halt ein eher zarter Fluss ist, also nichts Intensives. Die Julia hat gemeint, nicht so vorstellen wie jetzt in Rhein oder sowas in Richtung, also man kann da echt im Sommer manchmal durchgehen, so wenig arg ist das. Geht sich das halt alles sehr, sehr gut aus, weil du hast Schiefer, das ist quasi Fußbodenheizung, du hast Südhanglagen und zwar richtig, richtig steile, da kommt schon die Sonne rein und du hast den Fluss, der das Ganze beeinflusst und der das Ganze einfach ausbalanciert und deswegen funktioniert da oben Rotwein und insbesondere Spätburgunder so gut.
Ja. Ich meine, das ist ja perfekt reif.
So ist es.
Also das hat ja, wir haben es jetzt auch in der ganzen Ding, wir haben ja nicht einmal irgendwas von kräutrig erwähnt da. Ne? Also da ist gar nichts irgendwie grün dran.
Nein.
Sondern das ist einfach perfekt reif.
So ist es.
Es hat halt 11 Alkohol und quasi Katanin.
Aber es hat trotzdem perfekte Reife.
Es hat perfekte Reife.
So ist es.
Ja.
Und das ist halt wirklich eine Stilistik, die kriegst du heute nicht mehr so oft zusammen.
Mhm.
Das ist schon eine sehr, sehr spezifische Kombination aus Faktoren. Wir diskutieren nachher noch ganz im Detail durch, was die wichtigsten Faktoren sind im Weingarten.
Yeah.
Weil da arbeiten Julia und Benedikt schon sehr, sehr intensiv dran, dass genau diese Faktoren bestehen, dafür, dass so ein Wein entstehen kann. Aber ja, die Julia hat auch gemeint, im Sommer, wenn du im Tal stehst, hast du wirklich auch so ein bisschen einen Hitzestau. Und das ist da oben aber wichtig. Du hast natürlich Wind von oben, von den Hügeln, die runterblasen, weil du hast oben quasi dran immer Wald, 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 Wald. Mhm. Und dahinter sind dann erst Äcker und Felder und so weiter. Mhm. Das heißt, es kühlt so ein bisschen von oben, aber du hast durch den Sonneneinfall auf eben den Schiefer und auf diese Südhänge dann trotzdem richtig Hitze da drinnen. Und das ist wichtig dafür, dass das so schön reifen kann. Ansonsten gange das nämlich gar nicht so gut. Du hast in der Nähe auch so ein bisschen die Alpe, das ist den Schutz dadurch auch. Mhm. Im Normalfall haben sie dadurch auch nicht so arge Extremwetterereignisse. Und es ist eigentlich ein relativ balanciertes Klima und du hast relativ hartes Tag-Nacht-Gefälle. Also die Julia hat gesagt, du hast eine relativ harte Tag-Nacht-Temperaturamplitude. Und das ist natürlich auch super.
Das ist natürlich geil.
Das ist genau das, was du haben willst. Und das trägt dazu bei, dass sie sehr lange Reifezeiträume haben, dass sie keinen Stress damit haben und dass sie halt auch wirklich sie Zeit lassen können, bis das Ding komplett reif ist und das du brauchst da keine Sorgen machen bezüglich des Alkohols.
Ja, voll.
Das ist natürlich hilfreich.
Ja, und sicherlich gerade heutzutage auch ein Vorteil langfristiger.
Hundertprozentig. Grundsätzlich hat die Julia gesagt, ist die A so ein bisschen wie Gallien. Du hast links und rechts einen komplett anderen Film, aber die A macht eben, was sie will. Rotwein in einem Land, das vor Weißwein lebt, quasi im Norden, aber es ist komplett wurscht. Links und rechts Ackerland, komplett egal.
Ja.
Da bei der A, da machen wir Wein und zwar Spätburgunder, nichts anderes.
Das ist schon geil, ja, das stimmt schon. Das hat schon ein bisschen dieses gallische Dorf-Vibes. Ja.
Hundertprozentig. Im Weingut von der Familie von der Julia, dessen Stammhaus in Dernau liegt, wo dieser Wein herkommt im Übrigen, das ist der Dernauer Hartberg.
Mhm.
Nachher noch ein bisschen mehr dazu.
Ja.
Das Stammhaus gibt es auf jeden Fall schon seit 5 Generationen und 1910 hat es der Ur-Uropa gegründet als Weingut. Ach, ist damit ausgestiegen aus der Genossenschaft. Und dass das was Besonderes ist und ungewöhnlich zu dieser Zeit, brauche ich da wahrscheinlich nicht erzählen.
Das ist für alle Regionen nämlich ungewöhnlich, ja, per se einmal.
Genau. Aber der
und dann noch in einer Region, wo also, wo es halt nicht so warm wird offensichtlich. Ne?
Ja, wo es damals auch wirklich noch nicht so warm worden ist.
Na, ja, eben. Also.
Ja, ja. Also man hat sich natürlich auch geholfen mit diversen Mitteln.
Natürlich. Ja, klar, hast du Aufzucker, das ist ja klar. Genau. Also was geht ja gar nicht anders. Also.
Exakt. Aber das war damals halt schon, also es ist auch heute noch genossenschaftsgeprägt natürlich, so wie viele Regionen Deutschlands, das ist einfach so, das gehört dazu. Aber damals war es halt quasi Genossenschaft und vielleicht zwei Leute.
Ja.
Und damals hat der Ur-Ur-Opa schon gesagt, das machen wir jetzt als Weingut.
Ich möchte einer davon sein.
Ich möchte einer von diesen drei Personen sein. Nur die Großeltern haben das Weingut im Vollerwerb gemacht.
Mhm.
Allerdings mit einer Straußenwirtschaft und so ein bisschen Unterbringungen und so weiter und so fort. So ist sie das ausgegangen.
Ja, musste schon zu helfen wissen,
ist ja
klar.
Ja, und die A ist halt schon touristisch sehr, sehr wichtig. Aha. Also da fahren auch richtig viele Leute hin. Leider ein bisschen massentouristisch. Also denke Junggesellenabschied und Liter und geht schon.
Aha.
Und
okay,
rot,
ja,
süß, Spaß. Das war lang so.
Ah, ja gut, natürlich, du musst immer dieses rot-süß, das ist einfach, man vergisst das halt immer, finde,
ja,
ich. Wenn
zum
du
Glück
Wein
kann man es halt vergessen.
Dadurch, dass es halt nur mehr Weiß in Kabinett und sonst was gibt, kostet ja nicht am Schirm, dass es halt früher einfach
lieblich
rot mit...
Lieblich.
Ja, und da gibt es ja eh immer noch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das gar nicht mehr gibt. Aber
stimmt,
halt
aber viel weniger.
Im Weinbereich viel weniger, ja.
Ja, genau. Und das war halt damals natürlich nur sehr, sehr wichtig und das ist auch gut gegangen, auch in den Straußenwirtschaften natürlich.
Ja, klar.
Und als dann die nächste Generation gekommen ist und die Mama von der Julia jung war, hat es bei der aber geheißen, obwohl die Großeltern das im Vorerwerb gehabt haben, nein, du lernst was Gescheites, weil das waren gerade in der Zeit, bevor sie die Ausbildung angefangen hätte, vier wirklich schlechte Jahre gewesen, hintereinander. Und die Großeltern haben gesagt, nein, mach das nicht, mach lieber was Gescheites, lern irgendwas Ordentliches, ja nicht das, das ist Schaß, das bringt nichts mehr.
Also gar nicht auf Basis von der wirtschaftlichen Situation, sondern vielmehr auf der Jahrgangssituation, dass das langfristig
vier
nicht mehr
vier schlechte Jahre, okay, das ist einfach keine gute Idee.
Zu viel Struggle. Ja,
ja, genau. Ja. Stell dir mal vor, du hast vier Jahre lang hintereinander,
das Gefühl, das wird
zach,
nix,
zach, zach, ganz genau. Dann denkst du halt auch lieber das Kind was anderes. Ne?
Ja, ja.
Also,
zuerst denkst du ja, nächstes Jahr wird schon, aber
nach vier Jahren.
Ist halt eine blöde Zeit, wenn da kein einziges gutes Jahr reinkommt. Ja.
Und so war das halt damals. Und deswegen ist die dann Bankkauffrau geworden.
Mhm.
Ja. Aber das hat nicht so lange gehalten. sie ist dann eben doch ins Weingut eingestiegen, weil es am Schluss einfach so war, dass sie das wirklich machen wollte.
Ja.
Und da war es dann auch wurscht. Ne? Da hat sie mal Bankkauffrau gemacht und so ein bisschen da gearbeitet und dann war sie aber bereit, ins Weingut einzusteigen.
Hat es vielleicht auch wieder bessere Jahrgänge gegeben. Ne?
So ist es. Nach diesen vier schlechten Jahren sind nämlich vier gute Jahre gekommen und die kleine Schwester von der Mama von der Julia hat dann... Genau, Weinbautechnikerin machen dürfen, weil dann waren vier gute Jahre.
Nein, ist ja klar. Na klar, ist eine andere Voraussetzung, da darfst du dann. Cool.
Exakt. Das heißt, die ist Weinbautechnikerin geworden und die Welt war wieder in Ordnung. Und die Mama von der Julia und die Tante haben dann dieses Weingut tatsächlich gemeinsam geschmissen. Jeweils beide mit Familie und so weiter und so fort. Und die Tante hat auch immer im Buchhaltungsbereich bei anderen Unternehmen und so weiter gearbeitet.
Okay.
Das heißt, die haben das wirklich gemeinsam gemacht, weil es so am leichteren gegangen ist. Aber ja, du hast natürlich auch diesen Faktor, dass diese Zeit sehr männergeprägt war und dass du halt auch die Leute gehabt hast, die gesagt haben, ah, ja, das wird jetzt leider nichts, ihr habt zwei Mädels gekriegt, müsst ihr aufgeben oder sie heiraten einen Winzer. Das war die einzige Chance.
Aha.
Und die zwei Mädels haben natürlich gesagt, dass es nicht so sein muss.
Gott sei Dank.
Gut war's. Die Schwestern haben keinen Winzer gebraucht, haben das einfach so weitergeführt. Ja. Die Mama von der Julia dann tatsächlich noch mehr als die Tante von der Julia. Und der Papa von der Julia ist auch ein Winzerkind, ist aber im Nebenerwerb aufgewachsen. Also da war Wein weit nicht so wichtig. Die haben halt Trauben an die Genossenschaft geliefert, haben aber selber Gemüse gemacht, haben Obst gemacht, haben Ackerbau gemacht und so weiter. Das heißt, das war mehr landwirtschaftlich geprägt als weintechnisch geprägt. Das heißt, es war wirklich die Mama von der Julia, die da lang das Zepter quasi
hat, ja,
und den Wein gemacht hat, ganz genau gemeinsam mit der Tante und der Oma eben auch noch dazu. Also das war schon gut. Dieser Weinfokus hat sich dann natürlich beim Papa von der Julia so ein bisschen geändert, wie er dann halt zu diesem Weingut dazugekommen ist.
Ja.
Du hast halt dann einen anderen Fokus,
logisch,
auf das Ganze.
Genau. Muss dich auch dafür interessieren, weil dann kannst du halt nicht sagen, ja, passt, ich habe das nur im Nebenerwerb gemacht, mich interessiert es jetzt nicht,
so
wann das
es
dann der Vollzeitjob auch ist.
Yes.
Wer hat schon mal mitgearbeitet quasi.
Ja, ja, er hat mitgearbeitet dann auch. Und mit der nächsten Generation ist dann wieder das gleiche Szenario gekommen. Zwei Töchter und wer soll da jetzt wieder übernehmen? Und obwohl die Mama und die Tante von der Julia übernommen haben, hat die nächste Generation dann quasi trotzdem gesagt, ah, zwei Mädels, wie tun wir da jetzt? Was ganz witzig ist. Also Julia hat darüber lachen müssen natürlich.
Ja, ja. Eigentlich absurd, ja.
Ja.
Und es selber bei dir, also im eigenen Leib gespürt, aber trotzdem.
Ja, ja, was das ist, man vergisst das, glaube ich, ein bisschen.
Ja, ja.
Aber es war nicht so serious wie damals, also das, okay, muss man auch dazu sagen. Die Schwester von der Julia hat außerdem von Anfang an wohl schon gewusst, dass sie das garantiert nicht machen will.
Ja.
Und bei der Julia war es so, dass sie eigentlich am Anfang einmal Tierärztin werden wollte, einfach weil es halt kein Interesse gehabt hat. Und wie immer, wenn du in einem Familienbetrieb groß wirst, musst du halt mit anpacken. Das gehört halt dazu. Wobei die Julia meint, dass sie das heute, wenn sie das reflektiert, wo sie selber Mutter ist, eigentlich immer sehr charmant erlebt hat von der Mama. Also das war nie so dieses harte, du musst jetzt, sondern, okay, die hat das schon immer versucht, möglichst nett zu machen, ja, ja, oder spannend zu machen und so weiter. Aber als Teenager denkst du halt trotzdem, ich will ins Schwimmbad und nicht in die Steillagen stehen und schwitzen da jetzt.
Ich will Fußball spielen, ich will gerade haben mit meinen Freunden und Freundinnen, aber ich möchte nicht hackeln.
Also die gleiche Geschichte wie so oft, aber der Zugang zum Wein ist dann zum Glück gekommen, und zwar mit dem Genuss von Wein. Also wie es zum Weindringen angefangen hat, ist auf einmal drauf gekommen, das Produkt ist ja sehr cool eigentlich. Es macht schon sehr viel Spaß. Und ab dem Zeitpunkt hat sich die Julia dann ein bisschen herangetastet an die Idee, Winzerin zu werden. Also da war es dann nicht mehr so aus der Welt, da war dieser Fokus auf das Thema Tierarzt dann immer da. Und nach dem Abi hat sie dann ein Praktikum bei Meier Neckel gemacht, einfach um zu schauen, macht das Spaß, macht das Sinn? Und wenn es Sinn macht, dann kann es auch gleich weiter tun quasi. Weil dann hat sie dieses Vorpraktikum zum theoretischen Geisenheim-Studium auch erledigt.
Ja.
Und bei Meier Neckel, das war ja einer der Pionierbetriebe an der A,
voll,
hat die Julia gemeint, da hat es Klick gemacht.
Ja, also, gleich gescheit eingestiegen. Ja.
Genau, genau. Sie hat gemeint, dass sie sowohl den Altchef, den Werner, als auch die Töchter erlebt hat und dass sie sau beeindruckt war von denen. Die Töchter haben den Betrieb 2009, wie sie dort war, schon geführt. Auch wieder zwei Mädels. Das ist anscheinend nur ein einfacher Ding.
Ja, ja.
Ist cool.
Aber das hätten sie sich vielleicht untereinander abreden müssen, weil dann war vielleicht das Ganze einfacher gegangen.
Möglicherweise.
Weil das eh mehrere machen, es funktioniert ja.
Genau, also das hat sie damals eben schon super, super, ja, cool gefunden. Und der Werner muss eben auch wirklich federführend gewesen sein im Wandel von der A hinweg von diesem lieblichen, qualitativ, Julia hat es formuliert, qualitativ fragwürdigen Weinen,
ja, ja,
die du damals auch gehabt hast, hin zu qualitätsorientierten Spätburgunder, den du wirklich so nennen kannst und nicht irgendwas anderes. Und der hat selber als Quereinsteiger übernommen damals und hat die Weinbranche dementsprechend sehr, sehr stark aufgemischt und halt auch mit diesem damaligen Leitsatz von der A aufgeräumt. Und das ist jetzt ein Zitat von der Julia, ich glaube nicht, dass du den kennst, anscheinend kennen den alle.
Okay.
Das ist, wer an der A war und weiß, dass er da war, war nicht an der A.
Ah,
okay. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wie dieses ganze Gebilde halt war rund um den Tourismus.
Eher so Ballermann.
Eher so Ballermann-Geschichtel, okay, genau. Und das war halt was, was dem Werner offensichtlich nicht taugt hat, wo er gesagt hat, das muss weg.
Mhm.
Und er sich dann eben fokussiert hat auf erstens trockene Weine, zweitens, wie kann man das stilistisch halt einfach hochwertiger auch machen. Dann natürlich auch viel mit dem Thema Neuholz, weil das war halt damals einfach all the rage.
Also, du musst dafür Qualität, wenn du sagst, ja passt, davor ist nicht einmal ums Gebinde gegangen, weil da ist einfach nur darum gegangen, dass das halt irgendwo reinkommt und wieder raus. Dann ist halt Holz ein Thema und dann bist du halt schnell mal bei Neuholz, weil das macht halt auch viel Veränderung.
Das macht auch viel weder, genau. Mhm. Der Werner hat damals offensichtlich gemeint, dass es eigentlich irre ist, so viel Arbeit in die Steilhänge zu stecken und dann so eine Qualität zu produzieren.
Ja, das ist natürlich irre. Ja, ja.
Einfach sehr, sehr richtig. Er hat dann auch mit Fürst connected, mit Bäcker und hat eben die Stilistik auch komplett umdreht, ja, von dem, was an der A passiert ist, und war damit eben Vorreiter, Pionier, und danach haben sie einfach viele Betriebe gewandelt.
Mhm. Ja, solche Leute brauchst.
Genau. Und wie die Julia dort war, hat sie einerseits eben diesen Pioniergeist von Werner spannend gefunden, andererseits natürlich auch diese zwei Frauen am Ruder. Und dadurch hat sie sich eben selber wirklich noch viel besser vorstellen können und für sich beschlossen, ja, Winzerin, das ist der Job, den ich machen will. Und für sie ist damals die Entscheidung auf Geisenheim gefallen. Heute würde sie wahrscheinlich die Ausbildung machen wollen, hat sie gemeint, weil diese Praxiserfahrung einfach unersetzbar ist. Und da hätte sie gerne nur ein bisschen mehr davon gehabt, bevor sie wirklich ins Studium gegangen ist. Aber ja, so also grundsätzlich war Geisenheim natürlich schon eine gute Idee. Wie alle, die uns von Geisenheim erzählen, hat es gesagt, WG-Küchentisch war halt einfach auch sehr, sehr relevant und sehr edukativ.
Ja, na,
mindestens so sehr wie der Hörsaal auf der Uni.
Großen Wein kannst du nur machen, wenn du großen Wein getrunken und gekostet hast.
Exakt.
Ist da, mach es mal, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken worden, sicher. Aber insgesamt kriegst du halt einfach die Möglichkeit, ganz, ganz viel verschiedene Weine und Weinstilistiken zu kosten, weil jeder bringt was anderes mit.
Genau. Und die Learnings sind dann trotzdem da. Okay, auch wenn du vielleicht einmal ein bisschen zu viel erwischt hast.
Ja gut, du kannst dir vielleicht nicht jedes Learning immer merken. Es passiert.
Ja. Das Geisenheim-Netzwerk ist auf jeden Fall unersetzlich, sagt die Julia. Und sie hat auch erzählt, auf der Summer war das echt wie ein Klassentreffen. Es war wirklich, wirklich lustig. Und das ist natürlich schon auch schön. Und du hast natürlich einfach dieses Netzwerk an qualitätsgeprägten, großartigen Weingütern, wo jetzt die nächste Generation reinkommt. Also ja,
klar, unersetzlich. Der Austausch ist schon super. Ja, voll.
Genau. Wir haben mit der Frau Baltes eine der wenigen Geisenheim-Absolventinnen, die tatsächlich in Mindestzeit durchgezogen haben. 2009 angefangen, zwischendurch einmal wieder bei Meier-Nickel mitgeholfen und zu Hause mitgeholfen. Dann war es einmal ganz kurz in Baden auf einen Abstecher und dann war die Sache 2012 erledigt. Das haben wir noch nicht so oft gehört. Nein.
Das heißt, sie hat gut verkostet.
Sie ist, ja, ja, sie hat sehr gut, sehr effektiv offensichtlich verkostet.
Sauber.
Eigentlich war danach dann geplant, dass sie noch ein paar extra Module im Bereich internationale Weinwirtschaft macht, weil sie also Önologie studiert, aber dann ist alles anders gekommen. Im September 2012 ist die Julia nämlich zur 64. deutschen Weinkönigin gekürt worden.
Auwe.
Das passiert da und damit sind halt alle Pläne fürs kommende Jahr mal komplett verschoben.
Du wirst einfach um und um geführt, ne?
Ja, du wirst nicht immer dumm geführt, du führst dich selber immer dumm. Erzähl jetzt einmal ein bisschen was vom System Weinkönigin.
Du musst den Schatz anders. Ich glaube, sie.
Nein.
Also, ich glaube, du wirst zumindest irgendwie hofiert.
Nein.
Aha.
Du musst dich schon
mehr Wein als Königin.
Viel mehr Wein als Königin, ganz genau. Also, ich habe mir die Geschichte natürlich ganz im Detail geben lassen, weil das Konzept Weinkönigin gibt es in Ansätzen schon in Österreich auch. Aber in Deutschland ist das halt ein viel höherer Stellenwert.
Ja, bei uns ist das halt eher also, sehr fragwürdig.
Ja. Und in Deutschland ist es wirklich ein System.
Ja, ja. Also, in Österreich ist es eher so eine sexistische Erfindung. Also,
genau.
Punkt.
Und in Deutschland versuchen schon sehr, sehr stark dagegen zu arbeiten. Also, in den letzten Jahren.
Da passiert auch wirklich was.
Da passiert auch wirklich. Erzähl dir das jetzt einmal ganz im Detail. Weinkönigin kannst werden, wenn du eine Hierarchie durchläufst. Zuerst mal musst du Weinkönigin deines Heimatorts werden. Wobei, mittlerweile kannst du auch Weinhoheit werden, weil es gibt mittlerweile auch Männer.
Ah,
also, wir haben es jetzt geöffnet. Vor zwei oder drei Jahren hat die Julia gemeint. Und im nächsten Schritt muss dann eben statt dem Heimatort das Gebiet erobern. Da können dann eben alle, du musst das schon machen. Das ist schon richtig anstrengend.
Ja, vor allem, es klingt alles so kriegerisch, das macht mir ein bisschen Sorgen.
Das ist mein Wording, nicht das von der Julia, muss ich dazu sagen. Die Julia hat gesagt, man muss nicht vom Fach sein tatsächlich. Also du musst nicht zwingend Winzertochter oder Winzersohn sein, aber du musst dich schon ordentlich auskennen, weil speziell, wenn du dann Gebietsweinhoheit werden möchtest und nicht nur vom Heimatort das sein willst, dann gibt es auch Juryprozesse und dann gibt es auch wirklich Fachfragerunden. Das heißt, du wirst geprüft, ob deines Weinwissens.
Aha, also bei uns geht das ja nur nach visuelle Kriterien, oder? Also gefühlt.
Ja, keine Ahnung, aber es, gefühlt ist es so, ganz genau. Und dort ist es halt wirklich so, dass du vor einer Jury stehst und im Detail Fachfragen beantworten musst.
Spannend.
Also da, das ist schon wirklich ernst gemeint. Und du bist dann halt wirklich die offizielle Vertretung von deinem Gebiet. Das heißt schon was. Das heißt, du hast da wirklich Auftritte, du musst Reden halten, du musst Verkostungen halten und so weiter und so fort. Das heißt, du musst das kennen und du musst beherrschen, was da jetzt dein Fachgebiet ist. Ob du jetzt eine Winzerstochter oder Winzersohn bist oder nicht, das wurscht, Hauptsache du kennst sie aus. Das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Und wenn du dann schon mal Gebietsweinhoheit bist, dann gehst du normalerweise auch zur Wahl von der deutschen Weinkönigin bzw. vom deutschen Weinkönig mit deinen anderen 12 Kolleginnen und Kollegen. Und die Julia hat dann natürlich schon gesagt, ja, sie hat gehofft, dass sie ins Finale kommt, weil es ist schon cool, aber gewinnen wollte es nicht.
Ja.
Und wenn du dann tatsächlich Weinkönig oder Weinkönigin werden willst, dann musst nur mal eine wildere Runde an, ich würde mal sagen, Challenges durchlaufen. Du kannst dir den Prozess live im Fernsehen anschauen. Es ist ein ganzes Live-Show-Ding. Es sind 13 Kandidatinnen und Kandidaten. Und da gibt es wieder mehrere Runden von Fachbefragungen, Blindverkostungen. Das heißt, du musst dich wirklich auskennen, du musst das wirklich machen. Dann hast du eine 80-köpfige internationale Jury, die das bewertet, von Journalistinnen und Journalisten über Winzerinnen und Winzer, über Fachvertreter, alles Mögliche. Und im Finale geht es dann nochmal um die Präsentation. Das heißt, du hast dann wirklich das Thema Interviews, Englisch, Bühnenpräsenz, Schlagfertigkeit und so weiter und so fort. Und wenn du das alles bestanden hast, ja, das ist richtig anstrengend. Und wenn du das alles bestanden hast, dann kannst, wie die Julia, deutsche Weinkönigin sein. Sie hat gesagt, sie hat sich nicht gedacht, dass das jetzt was wird.
Ja.
Sie hat gedacht, sie fährt halt heim und dann passt das schon wieder. Und dann hat sie halt einen einjährigen Fulltime-Job auf einmal gehabt.
Ja, ja. Das glaube ich schon, dass du musst halt überall sein.
Wenn du, so wie die Julia, gewählt wirst, dann wirst du vom Deutschen Weininstitut bezahlt, also das okay. schon,
ja.
und gemanagt. Und du bist quasi das Sprachrohr des deutschen Weins in der ganzen Welt. Die Julia hat erzählt, dass sie
In der ganzen Welt?
Die Julia hat erzählt, dass sie 260 Termine in 10 Monaten gehabt hat. Da gibt es Royals, die sind weniger aktiv.
Oh, Alter.
260 Termine auf der ganzen Welt. Und in allen deutschen Absatzmärkten, in Deutschland selber bist du natürlich auch manchmal unterwegs, weil die Leute wollen schon die Repräsentantin auch ein bisschen sehen. Aber in allen deutschen Absatzmärkten, Deutschland, Europa, Asien, Amerika und so weiter und so fort, du fliegst die ganze Zeit um und um und es ist nie, es darf nicht nur reine Repräsentation sein, das ist festgeschrieben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den das Deutsche Weininstitut plädiert. Es darf nicht einfach nur eine Person sein, die dort steht, damit sie ist. Mhm. Weil das ist ja quasi das alte Bild davon. Ne?
Ja,
Weinkönigin steht eben. Da, trinkt ein Glasl Wein und lacht und fertig.
Ha, ha, ha. Ja, genau.
Und das ist halt, es darf einfach nicht mehr so sein. Mhm. Also dieser Posten muss sinnvoll besetzt sein und muss auch sinnvoll genutzt sein. Weil ansonsten bringen ja diese ganzen Juryrunden natürlich gar nichts.
Nee, voll.
Das heißt, jeder dieser Termine, jeder dieser Auftritte muss verbunden sein mit entweder einer Rede, einer Ansprache oder einer Masterclass, Verkostungen, Sommelier-Geschichten und das. Entweder auf Englisch oder auf Deutsch, je nachdem, wo du gerade bist. Und das mit Sommeliers aus der ganzen Welt, das mit Fachpublikum aus der ganzen Welt, Presse die ganze Zeit und das halt einfach 12 Monate lang. Stell dir mal den Druck vor. Das ist nein, richtig anstrengend.
Ich stelle mir auch die ganze Hocken vor.
Ja, ja.
Das ist ja absurd. Also, das ist ja, ich meine, du lernst sicher urviel Leute kennen und so, aber das ist ja...
Du musst irrsinnig einhackeln. Du wirst natürlich auch in jedes der deutschen Weinbaugebiete einmal eingeladen, weil du musst halt trotzdem alle vertreten können. Das heißt, die wollen alle, dass du einmal da warst und das alles nochmal lernst und das alles nochmal repräsentieren kannst besser. Und die Termine sind, wie du dir vorstellen kannst, halt sehr, sehr, sehr eingetaktet. Und Julia hat gesagt, sie ist einmal tatsächlich um die ganze Welt geflogen. Also einmal hat sie wirklich Flüge gehabt von Frankfurt nach Toronto, dann weiter nach Peking direkt und dann wieder zurück nach Frankfurt. Also einmal richtig rundum und um, weil es halt nicht anders ausgegangen ist. Du bist quasi die ganze Zeit auf Achse und die Vorbereitung auf die Veranstaltungen inklusive Research, die musst du komplett selber machen. Steht dir natürlich keiner was zur Verfügung. Du musst selber machen. Und die Anreise zu den Terminen und so weiter, organisierst du selber. Die Termine selber macht das Deutsche Weininstitut, aber die Anreise, die ganze Information, alles selbst. Das heißt, das kannst du nur machen, wenn du wirklich, wirklich interessiert bist am Thema Wein. Und komplett, die auch noch dazu sehr gut selber präsentieren kannst und gut mit Fachpublikum umgehen kannst und so weiter und so fort. Also das ist sauer anspruchsvoll.
Und irgendwie das Ganze hoffentlich unterschätzt hast, was der Aufwand dann wirklich ist, weil das kannst du nicht machen.
Okay, ja.
Es ist ja absurd.
Es war nicht ganz absichtlich, schon gesagt.
Ja, nein, also ich meine, ich hoffe, dass das alle Leute machen und sie denken, das ist eine coole Position und sie es halt machen, weil es irgendwie eine geile Challenge ist, ob es das dann wirst oder nicht, aber... Also wenn du den Aufwand davor weißt, darfst du das ja auf keinen Fall tun. Das ist ja absurd, weil es ist eh schön, wenn die zahlen, aber so viel Geld gibt es gar nicht.
So ist es. Julia hat gesagt, natürlich, also du wirst nicht reich davon im monetären Sinne, ganz, ganz klar. Aber
so die Erfahrung... aber für das, was da alles dahinter... Also ja. Entschuldigung, wenn du
absolut.
200, weiß ich nicht, 60 Tage da unterwegs
260 bist, Termine, so ist es.
Dann solltest du irgendwie am Schluss... Also deswegen machen das ja die Royals, ne, weil die halt dafür... die Asche kriegen. Also, und mit denen müssen die eigentlich nicht tauschen. Ne?
Nein. Ja.
Aber und ja. Dann, du bist quasi Royal ohne...
Royal für ein Jahr.
Ohne im Geld.
Ohne die ganzen fancy
ohne Broschen. Buckingham Palace.
Ja. Ja, super. Aber die Julia hat gesagt, die Erfahrung nimmt dann nie wieder irgendwer.
Naja, klar. Also,
eben, also du lernst da extrem viel. Nein, voll.
Ist natürlich Weltklasse, aber...
Aber es ist halt sauwüt, ne? Also du fliegst von irgendeiner Masterclass in Peking, haben noch... Frankfurt tauscht ganz kurz den Koffer und fährst dann weiter irgendwo nach Österreich, machst die nächsten 2-3 Termine, fährst wieder weiter in die Schweiz, machst die nächsten 5-6 Termine, fährst gar wieder heim, tauscht wieder Gewand, fährst weiter, was weiß ich, in die Pfalz, weil da ist jetzt auch wieder irgendwas, die ganze Zeit auf Achse.
Und während du dir die ganze Zeit unterwegs bist, kannst du das auch noch alles vorbereiten und zusammensuchen und...
Exakt.
Also du kannst jetzt nicht sagen, ja passt, ich gehe da, also, weil wenn du das jetzt da vergleichst mit irgendwelche, keine Ahnung, weiß nicht... irgendwelche professionellen Redner oder irgendwelche Royals oder sonst was.
Die kriegen das ja vorbereitet.
Werden dort hingeführt, kriegen die, also das ist auch ein Riesenjob und alles, keine Frage, aber die kriegen halt das Ding in die Hand und müssen halt abliefern. Das ist auch arg. Aber das musst du da schon machen und du musst deinen Scheiß auch noch selber vorbereiten.
Ja.
Du hast kein Team, das da halt dazu arbeitet.
Nope.
Ei, ei, ei.
Yes. Naja. Also ein sehr, sehr intensives Respekt. Jahr. So ist es nämlich. Ein sehr, sehr intensives Jahr. Und mit dem IWW-Studium in Geisenheim war es natürlich nichts mehr danach. Das kannst du dann natürlich nicht mehr machen. Aber Julia gesagt, zur Erfahrung, wie dieses Jahr nimmt da halt keiner mehr. Nein, also, es war schon wert insgesamt.
Kann man natürlich argumentieren, dass das halt in der Praxis wahrscheinlich viel, viel mehr wert ist als irgendein Studium.
Also du lernst internationale Weinwirtschaft halt einfach on the road.
Ja, genau.
So einfach ist es. Also es ist quasi das Gleiche, nur halt anstrengender.
Kann dann keiner mehr was, ja.
Wirklich nicht. Kurz bevor sie Weinkönigin worden ist, in den Endzügen ihres Geisenheim-Studiums, ist die Julia tatsächlich dann auch mit dem Benedikt zusammengekommen gewesen. Der Benni ist ja ebenfalls an der A groß geworden, also sind beides A-Kinder, nur Adorf weiter in Maischoss, und man hat sie schon so ein bisschen gekannt, hat die Julia gesagt. Wenn du quasi aus dem gleichen Tal kommst, du weißt schon, wer das ist. Der Benni ist ein bisschen öder, das heißt, sie waren nicht irgendwie gemeinsam in der Schule oder sowas in der Richtung, ja. Aber man hat schon gewusst, wer der andere ist jeweils. Der Benedikt kommt auch aus einer Winzerfamilie, die sind allerdings überzeugte Genossenschaftswinzer gewesen. Der Urgroßvater war anscheinend sogar Genossenschaftsvorsitzender und ganz wichtiger und hat das weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und dementsprechend war die Genossenschaft sehr wichtig in der Familie und keinen Gedanken daran verschwendet, dass man da jetzt aussteigt. Der Benni selber wollte aber nicht nur Trauben produzieren, und der Austritt aus der Genossenschaft war eben unvorstellbar zu Hause. Mhm. Dementsprechend hat er nach seiner Ausbildung und ein paar Stationen in Österreich, da war er bei Juris tatsächlich, in Portugal, in der Pfalz und so weiter und so fort beschlossen, er muss weg, damit er selber Wein machen kann. Mhm. Also war Ausbildung dann ein bisschen unterwegs und hat dann beschlossen, wenn ich da jetzt bleibe, das bringt mir genau gar nichts.
Ist nix, ja.
2010 hat der Benedikt deshalb in Klingenberg in Franken das ehemalige Stadtweingut Klingenberg kaufen können und hat dann dort Spätburgunder gemacht, aber auf Buntsandsteinterrassen. Mhm. Aber vom Spätburgunder kommen die A-Täler halt nicht weg. Also sobald du von der A kommst, ist der Spätburgunder in deinem Blut quasi.
Und so Klingenberg ist ja per se kein schlechtes Pflaster.
So ist es. So richtig kennengelernt haben sie Benedikt und Julia dann aber, wie soll es anders sein, auf dem Spätburgunder-Symposium. Muss.
Natürlich.
Gehört so.
Bitte was.
Danach sind sie sich auch öfter über den Weg gelaufen. Was, also wenn du die einmal richtig kennengelernt hast, dann siehst du ja öfter. Und im Frühjahr 2012 sind sie dann so richtig zusammengekommen. Da war die Julia eben gerade noch im letzten Teilchen von ihrem Studium. Und die zwei haben natürlich Profis im Bereich der Long-Distance-Beziehungen werden müssen. Ja, weil klar. Der Benni war in Klingenberg und die Julia war am Anfang in Geisenheim.
Und dann irgendwo.
Und dann war es auf der ganzen Welt und nur nicht daheim, ne?
Und guter Start, guter Start.
Und das war natürlich nicht das Einfachste, aber es hat funktioniert für die zwei. Und Julia hat tatsächlich gemeint, es war eigentlich so angenehm, dass der Benni in Franken recht gut gelegen war, weil der Frankfurter Flughafen war nicht weit weg.
Aha, okay.
Das heißt,
sie
hat gesagt, es war super, weil dann ist sie halt Frankfurt das heimgeflogen, dann runter zum Benni, dann hat sie mal Wäscheladung da lassen und ist wieder los. Das hat gut funktioniert.
Ja, klar, irgendwer muss sich um das auch kümmern.
Genau, das hat der Benni dann machen dürfen. Oder sie ist halt mit dem Auto immer umgefahren, dann hat sie wieder einen kurzen Stopp da eingelegt und dann ist sie wieder weitergegangen. Mhm. Und nach einem Jahr Chatset und 1000 Terminen war für die Julia dann ganz, ganz klar, sie will wieder zurück in den Weingarten.
Mhm.
Sie will keine Schulbank mehr drücken, sie will nicht mehr irgendwo stehen und reden, sie will im Weingarten sein und hakeln. Und weil da eben auch zum gleichen Zeitpunkt die Frage aufgekommen ist, wie es denn weitergehen soll zu Hause. Also die vorherige Generation hat einmal vorsichtig nachgefragt, ob sie jetzt eh wieder heimkommt dann, ob das ihr nach wie vor passt. Hat es dann beschlossen, so zurück nach Derna, es ist Zeit. Schon 2013 hat es daheim ihr erstes Halbstück Fass von den Eltern gekriegt und Wein gemacht. Aber sie hat gesagt, das zählt eigentlich nur so halb. Also das zählt sich nicht als ihren ersten Jahrgang, weil sie im ersten Halbjahr noch weg war die ganze Zeit. Also dieses Regiment der Weinkönigin geht immer von September bis September.
Ah, okay. Mhm.
Deswegen dieses erste Halbjahr. Also sie hat bei der Lese zwar daheim sein können, aber davor halt nicht wirklich.
Mhm.
Und sagt halt, 13 war so ein kleiner Test im Keller, aber 14 ist ihr erster richtiger Jahrgang gewesen.
Gleich mal spannender Jahrgang.
Hier war gesagt, Julia, das ist ein zacher Jahrgang gewesen. Jetzt wieder gleich noch, wieso es besonders zach war an der A, weil da haben wir nur einen Extrafaktor natürlich großartigerweise. Sie hat aber 2014 nicht ihr eigenes elterliches Weingut übernommen, wie man das jetzt vielleicht vermuten möchte. Stattdessen hat sie unter ihrem eigenen Namen, also Julia Bertram, ihre eigene Weinlinie gestartet, also ihr eigenes Unternehmen gegründet, ihr eigenes Weingut gegründet und ihre eigene Weinlinie gestartet. Und 2014 dann auf ungefähr einem Hektar von der Familienfläche gearbeitet hat.
Also so ein bisschen,
das heißt, das ist zu ihr gekommen.
Wird die Anna Seger quasi mit, sie hat auch eine eigene Linie quasi, aber halt wirklich mit Weingut gegründet und
Weingut
so.
Weingut gegründet, aufgebaut. Ganz genau.
Aber
also unternehmerisch getrennt.
Im selben Keller gearbeitet.
Noch im selben Keller zu diesem Zeitpunkt.
Okay.
Genau.
Mhm.
Aber es war halt sinnvoll für sie, sagt sie, weil sie dann doch halt diese namentliche Trennung auch gehabt hat und damit auch diese Erwartungen, die ans elterliche Weingut gebunden waren, nicht an ihre eigenen Weine gebunden waren. Das war einfach sinnvoller. Plus, sie hat auch wirklich mit diesem einen Hektar starten können und da tun können, was sie wollte. Also das war komplett abgetrennt. Das war, glaube ich, eine Idee von ihrem Papa, hat sie gemeint.
Okay.
Der gesagt hat, schau, dann betrifft das eine das andere nicht und du kannst wirklich machen, was du willst von Anfang an und du kannst klar starten. Das heißt, du hast eine gleich unendliche Menge, die du jetzt irgendwie ankriegen musst, von doch einer anderen Stilistik als das, was es vorher war. Halt.
Du musst nicht gleich auf irgendwie pragmatisch schauen, dass sie das irgendwie ausgeht. Auch, ja.
Genau. Ja. Und das ist sie eigentlich super ausgegangen damals. Also die Julia hat gesagt, das war eine sehr, sehr gute Situation für sie. Und der eine Hektar, das ist schon was. Da kannst du schon was draus machen.
Ja, klar.
Ja. Es war natürlich auch damals fast ausschließlich Spätburgunder. Es war noch ein bisschen Frühburgunder dabei. Mittlerweile gibt es ja gar keinen Frühburgunder mehr. Nur mehr Spätburgunder. 100% am Weingut Bertram Baltes. Generationswechsel der anderen Art, hat die Julia dazu gesagt. Es hat halt wirklich keine Disruption der elterlichen Weinlinie dadurch gegeben. Das war ganz angenehm. Und so hat sie sich selber halt super entfalten können, klar angefangen und eben ohne den großen Druck dahinter. Aber, wie du schon angemerkt hast, ein super einfacher Einstieg war das natürlich nicht, weil es war noch immer das Jahr 2014. Und an der A ist erschwerend hinzukommen, dass es das erste Jahr mit der Kirschessigfliege war.
Oh, okay.
Lieben wir.
Mhm. Auch das noch.
Ja,
herrlich.
Ganz genau. Die Julia hat erzählt, dass sie teilweise mit Benni telefoniert hat, der noch immer in Klingenberg unten war und gemeint hat, am liebsten würde ich unter den Stöcken liegen und diese Fliegen selber verscheuchen. Das gibt's ja nicht.
Mhm.
Also das muss richtig, richtig zart gewesen sein, weil das war halt das erste Jahr, wo die A wirklich davon betroffen war.
Mhm.
Davor war es unten im Baden schon so ein bisschen anscheinend, ja. Aber noch nicht aufgekommen gewesen. Und 14 hat sie es richtig erwischt. Es war schwierig, in den Griff zu bekommen. Sie hat 14 natürlich dann auch trotzdem erheblich früher gelesen als alle anderen. Alle anderen haben ewig lang gewartet,
ja,
das klar, ewig lang
das
hängen lassen.
Nicht reif worden, ne?
Und die Julia hat trotzdem gesehen, okay, ich muss aber jetzt lesen, ansonsten wird das gar nichts mehr.
Mhm.
Und alle genossenschaftlich geprägten Nachbarn haben quasi die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also auch das war stressig. Dazu ist halt sehr, sehr viel Selektion gekommen natürlich auch. Aber nachdem sie sowieso immer alles von Hand gelesen haben, war das eher ein gewohnter Prozess. Also das war dann schon in Ordnung. Und als die Kirschessigfliege dann überstanden war, hat es 2014 schon eine kleine Form des heutigen Portfolios gegeben, eben mit Blanc de Noir einerseits. Also das hat die Julia von Anfang an gemacht. Mit Gutswein, mit Ortswein, mit Lagenwein, wie heute eben auch. Nur der Sekt ist ein bisschen später dazu gekommen.
Mhm.
Und Frühburgunder ist dann eben 2022 gewichen, den hat es bis dahin gegeben. Aber auch schon in der kleinen Form quasi ihr Portfolio gebaut und ein bisschen überlegt, wie sollen die Weine sein, wie kann das Ganze funktionieren.
Mhm.
Nur eben von weniger Lagen natürlich, wie es heute haben. Stilistisch war der Fokus von Beginn an schon auf diesen sehr schlanken, aber griffigen Weinen. Also das kannst du schon gut trinken, du hast keinen Widerstand, wie du vorher gerade gemeint hast. Und das Ganze einfach trotzdem in sich ruhend und vor allem auch widerspiegelnd dem Boden, der EDA so besonders macht. Also dieses Dunkle da drinnen auch.
Cool.
Und das hast du hundertprozentig meiner Meinung nach.
So ist es.
Und das ist zum Glück, sagt Julia, schon von Beginn an gut aufgenommen worden. Ich habe sie gefragt, wie war denn das zu deinem Einstieg?
Voll.
Weil das ist ja trotzdem was anderes als das, was der Family gemacht hat.
Mhm.
Sie hat gemeint, zu Beginn waren die Weine natürlich schon nochmal anders, wie das, was wir heute hier im Glas haben.
Klar.
Eh klar. Aber sie hat gesagt, das hat sie eigentlich relativ gut verselbstständigt von Anfang an, obwohl das schlankere Weine waren, obwohl das alles leichter war, tänzelnder war. Sie hat trotzdem einiges über den elterlichen Betrieb am Hof mitverkaufen können. Abhofverkauf natürlich an der A ganz, ganz, ganz stark.
Ja, klar, wenn da so viel Tourismus ist und so viele Leute sind.
Traditionsmäßig,
ja.
Sehr intensiv. Auch wenn die Kundenstruktur natürlich nicht die gleiche war für die beiden, aber es hat zumindest im ersten Jahr dann super funktioniert, dass sie das einmal mitnehmen, weil es macht ja die Tochter.
Ja, ja cool. Das probieren wir mal aus.
Na, genau, genau.
Ja.
Und relativ früh ist dann halt auch ein sehr positiver FAZ-Artikel gekommen. Dann war die Julia Gomillot Entdeckung des Jahres und dann ist es gerannt quasi.
Mhm.
Und sobald du halt diese Gomillot-Auszeichnung hast, auf der anderen Seite FAZ und ein paar andere gute Artikel, über
klar.
Dich, dann sehen ein paar Leute, was du machst und wenn du keine unendliche Menge hast, dann kriegst du es halt weiter.
Das ist schon aus, ja,
so ist es. Und so hat das von Anfang an sehr gut funktioniert. Mhm. Dann haben sie die ersten Händler aufgegriffen und ab dann rennt das ja.
Mhm. Mhm.
Das heißt, das war sehr, sehr angenehm. Und eben auch der Faktor, du musst nicht gleich mit 10, 15, 20.000 Flaschen einige.
Logisch.
Sondern du kannst ein bisschen besser haushalten in dem Ganzen. Ab 2014 ist die Fläche dann stückweise immer ein bisschen angewachsen. Die Julia hat immer mehr Rebfläche von den Eltern übernehmen können, langsam und gemächlich, nie mit dem Stress, dass du jetzt auf einmal 5 Hektar mehr hast oder sowas in Richtung. Das war damals einfach optimal, hat es gemeint. Und während sie stilistisch ihre Grundeinstellungen nicht so stark geändert haben, sie dem Ganzen immer treu geblieben ist, hat es schon aber Änderungen in den ersten Jahren gegeben. Die Julia hat zum Beispiel gesagt, dass sie ab 16 selber nicht mehr aufzuckert hat, nicht mehr angereichert hat. Das hat sie bis dahin gemacht, weil das hat man halt immer so gemacht.
Ja,
ne?
Das haben wir halt alle gemacht. Ja,
genau. Und zu Beginn hat sie auch noch mit französischer Eiche gearbeitet. Das ist so ein bisschen der Meier-Nickel-Einfluss. Und mit den kleinen Fässern statt mit den großen Fässern. Und heute gibt es eben nur mehr deutsche Eiche und nur großes Holz. Mhm. Außer für irgendwelche kleinen Spaßsachen, wo es halt vom Gebinde her nicht größer sein kannst, weil es gibt nicht mehr. Aber ansonsten großes Holz statt kleines Holz. Ja. Ab 2017 hat die Julia dann offiziell auch den Familienbetrieb übernommen und 2018 ist die nächste große Veränderung gekommen. Julia und Benedikt haben da geheiratet und beschlossen, dass der Lebensentwurf einfach nicht mehr sein kann, dass man jetzt mindestens 2,5 Stunden Richtung auf der Autobahn verbringt.
Immer noch in Klingenberg quasi.
Ja, noch immer in Klingenberg, das war richtig, richtig lang, genau. Aber stell dir mal vor, du kaufst 2010er Weingut und dann müsstest du das sofort wieder aufgeben.
Nein, schaffst also, du nicht. Natürlich, du hängst halt da drin, ja, sicher.
Genau. Aber das war dann der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, das geht nicht mehr so, auch weil mit dem Anton der erste von 2 Söhnen auf die Welt gekommen ist. Und sie dann gesagt haben, irgendwie muss sich das ändern, wie machen wir das? Und dann war die Entscheidung, zurück an die A für alle beide. Und der Benedikt hat dann eben auch das Weingut in Klingenberg verkauft, das war glaube ich 2019, dann wo es endgültig verkauft gehabt hat, weil du musst es dann trotzdem irgendwie mal angringen. Ja. Das dauert schon ein bisschen, das ist ein ganzes Weingut. Und dann haben die 2 an der A unter dem Namen Bertram Balthasar weitergemacht. Also ich glaube, ab 2020 steht dann wirklich Bertram Balthasar auf den Flaschen drauf, auf dem Jahrgang. Und zu dem Zeitpunkt sind dann nur dazu Flächen von Benedikts Familie dazugekommen. Also Balthasar-Flächen.
Ah ja, okay, ja gut, klar.
Genau, weil da war es dann so weit, dass auch die Familie gesagt hat, okay, nichts muss doch nicht mehr Genossenschaft sein. Ja. Das können wir auch anders machen. Hat sie dann doch erweichen lassen. Und es ist eh so, dass der Schwiegervater, sagt Julia, genauso wie die restliche Family, also auch die Eltern von der Julia und so weiter und so fort, alle ganz essentielle Teile vom Team Bertram Balthasar sind. Also der Schwiegervater ist überhaupt nicht best, dass es jetzt nicht mehr in die Genossenschaft geht, sondern gefreut sich, dass da jetzt einen eigenen Wein gibt und steht selber ganz viel im Weingarten und dem taugt das voll.
Es ist ja dann trotzdem leibend, wenn da auch dein Name draufsteht. Ne?
Natürlich. Die Julia und der Benny haben sich ja ein wirklich tolles Team aufgebaut, sagt die Julia, in den letzten Jahren. Sie haben immer einen Azubi, das ist ihnen recht wichtig. Sie haben ein bisschen Festangestellte über das ganze Jahr hinweg. Und dann haben sie noch das, und ich liebe diesen Namen so sehr, Sonderweinsatzkommando. Das ist ein WhatsApp-Gruppenname, der sich dann aus der WhatsApp-Gruppe rausbewegt hat. Und jetzt ist es das Sonderweinsatzkommando. Das sind, quote Julia, rüstige Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten und Hausfrauen aus der Region und die sind immer da zum Unterstützen, wenn in der Saison der Hut brennt und machen alles von eben dem Thema Grün und was gehört geschnitten im Mai, im Juni und im Juli und so weiter und dann natürlich auch unter der Lesezeit ganz, ganz stark als Unterstützer mit dabei. Ja, und dafür gibt es eine große WhatsApp-Gruppe, die sind benannt, Sondereinsatzkommando. 100 Punkte dafür.
Ja, auf jeden Fall.
Heute sind es insgesamt 7,5 Hektar, die Julia und Benedikt gemeinsam bearbeiten, verteilt auf die Ortschaften zwischen Maischoss und Ahrweiler. Da liegen alle an der A-Schleife, also an den A-Schleifen, es sind ja mehrere. Das ist ja ganz schön gebogen, dieser Fluss dadurch. Ja. Und da bewirtschaften sie das Ganze eben mittlerweile auch biologisch. Vor Startweg hat die Julia schon sehr naturnah gearbeitet. Sie hat gesagt, das war eigentlich relativ klar, auch von dem, was sie gelernt hat und gesehen hat bis zu dem Zeitpunkt. Aber ab 2019 haben dann Julia und Benedikt gemeinsam beschlossen, das gehört jetzt zertifiziert auch.
Ja.
War eine sehr sinnvolle Entscheidung, sagen sie heute.
Trotzdem nochmal andere Schritte.
Genau. Also ab 2019 sind sie in den Zertifizierungsprozess eingetreten und ja, die Grundidee, alles, was so im Weinberg stattfindet, soll so pur wie möglich auf die Flaschen kommen. Es war von Anfang an da, aber es war eben nur möglich, wenn man das halt wirklich biologisch macht. Fertig. Das war für sie eigentlich klar. Und mit am reinen Spätburgunder Weingut hast du halt wirklich die Möglichkeit, dass du absolut alle Spielarten abdeckst und halt wirklich in die Tiefe gehst und in die Details gehst und dir ganz genau anschaust, was ist der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Weinbergen, was ist der Unterschied zwischen dem Boden und dem Boden und dem Boden und das halt wirklich rausholen kannst. Und Julia gesagt, wenn du da nicht Bio arbeitest, macht's keinen
Sinn. Ja, verlierst du ein bisschen was, ja, sicher. Genau.
Im besten Fall, sagt Julia, geben wir den Boden besser weiter, als wir ihn bekommen haben. Das ist so ein bisschen das Credo von Julia und Benedikt und ihrer Arbeit. Auf das Ziel arbeiten schon seit Jahren hin. Im Weingarten herrscht Permakultur statt Monokultur. Und das ist auch was, woran sie seit Jahren schon arbeiten und wo sie auch noch sehr viel dran arbeiten müssen. Sie haben mittlerweile sehr viel Gemüse und auch Kräuter im Weingarten stehen, neben allen möglichen an Begrünung. Also es schaut wirklich, wirklich wild aus, sagt Julia. Und sie haben auch sehr viele Bäume gepflanzt. Einerseits zum Thema Schatten, andererseits zum Thema Nährstoffe hochfördern, Wasser hochfördern und so weiter und so fort. Also einfach all das. Plus natürlich auch die Früchte, die diese Bäume tragen. Auch da wieder das Thema Permakultur wirklich mit dem Thema Kreislaufkultur verknüpft und was kann wie wo ineinander greifen, sodass das Sinn macht auf mehreren Ebenen. Schafe stehen ganzjährig im Weingarten und das geht unter anderem deswegen, weil im Normalfall geht das ja nicht, dass du das ganze Jahr da drinnen hast, aber das geht unter anderem deswegen, weil sie die Reben in einer höheren Erziehungsform haben. Also die stehen erheblich höher. Das haben wir auch gesehen
in Fotos, Michi. Gesehen, ja,
exakt. Die ganze Südtiroler haben gefragt, ob das Bergeln sind. Ja. Es sind keine Bergeln, es hat nur so ausgeschaut, weil manchmal in manchen Jahrgängen die Triebe quasi so ein bisschen raushängen dürfen, oben raus und das ein bisschen ausschaut, als wäre es ein Pergel. Also sie schmeißen die dann so zusammen, dass sie sich aneinander festhalten. Es ist am Schluss trotzdem eine Liane.
Richtig.
Aber es ist nicht in allen Jahrgängen so. Also in manchen steht das auch relativ kurz, die Laubwand. Aber dadurch, dass die so hoch sind, essen die Schafe,
die
Schafe eben
nicht hin. Ja.
Genau, und essen halt keine Trauben weg. Und das ist eigentlich das Essentiellste in dieser ganzen Sache. Diese hohe Erziehungsform führt außerdem dazu, dass die Perobelastung stark reduziert wird. Das ist natürlich auch super, super hilfreich, weil erstens einmal krautige Pflanzen besser aufwachsen können, ohne dass das in irgendeiner Form diesen Feuchtigkeitshaushalt da beeinflusst. Wenn Pero kommt, die kommt ja von unten, dann essen die Schafe als erstes die perobelasteten Sachen weg, dann ist das wieder gegessen. Ja, okay. Es dauert viel länger, bis das Ganze hochkommt. Und der Humusaufbau ist natürlich auch besser.
Ja.
Also du hast einfach eine Kombination aus sehr vielen Faktoren, wo das wirklich gut funktioniert. Und die Trauben sind eben weiter weg von dieser natürlichen Fußbodenheizung Schiefer.
Ich wollte gerade sagen, der Schiefer kommt ja da, also hast du trotzdem mehr Abstand zu dem heißen Schiefer. Und das macht schon Sinn. Ja.
Exakt. Und gerade für Spätburgunder ist das wichtig.
Ja.
Weil wenn es den zu aufheizt, tut es einem nicht gut.
Nicht so gut, ja. Und es wird halt auch, nicht, auch bei Jana nicht köder. Ne?
Ja. Es wird nirgendwo köder, deswegen ist das eine sehr, sehr zukunftsträchtige Variante des Weinbaus. Das macht sehr viel Sinn, ja. Und du hast dadurch eben die Möglichkeit, dichteren Unterwuchs zu haben. Das reduziert das ganze Fußbodenheizungsthema auch noch einmal stärker, als wenn du einfach blanken Boden hast und den Schiefer, der da ausschaut und das Ganze anstreut quasi. Durch die kürzere Laufband und Kordonerziehung verzögern sie auch die Reife. Das heißt, die können wirklich dann spät reif ernten, ohne dass der Alkohol hoch ist. Das ist halt wirklich super. Und Plastik ist auch was, worauf sie komplett verzichten im Weingarten. Also ich habe Julia so ein bisschen gefragt, was die wichtigsten Faktoren sind. Das waren die, die sie genannt hat und das greift natürlich alles sehr, sehr stark ineinander. Und die und ganz viele weitere kleine Handgriffe und Änderungen sind die, die Julia und Benedikt dann über die Jahre hinweg so ein bisschen mit Trial and Error für sich gefunden haben.
Ja.
So in einem optimalen System. Und wenn du halt mit nur einer Rebsorte arbeitest, dann hast du auch wirklich die Möglichkeit, dass du das ausreizt. Klar, anders ist es, wenn du 5, 6, 7 Rebsorten hast und da halt dann bei jeder schauen musst, wie funktioniert das jetzt da und da und da und am besten. Und wenn du, ich meine, du hast natürlich nicht immer die gleichen Klone, klar, aber die Unterschiede sind nicht so groß. Mhm. Also insgesamt kannst du dann einfach wirklich nur ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei diesen ganzen Sachen.
Ja, sicher, du musst nicht überlegen, was braucht jetzt die Rebsorte und was braucht die Rebsorte, sondern du hast eh nur eine.
Mhm, genau.
Und brauchst nur überlegen, okay, gut, wenn das da nicht funktioniert, liegt das am Boden, liegt das an der Exposition? Also
exakt.
Kannst halt leichter eingrenzen, welche Faktoren du verändern musst oder solltest. Ja.
Genau. Die Julia sagt, das ist absolut kein starres System, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Sie haben halt jetzt gerade was für sich gefunden, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber sie vergleicht es am liebsten so ein bisschen mit Lego-Spielzeug von ihren Söhnen. Du hast kleine Blocks, die setzt wieder drauf oder nimmst wieder weg. Du musst halt schauen, was am besten funktioniert und baust halt immer so ein bisschen vor dich hin.
Mhm.
Aber es ist nichts hundertprozentig fix und man muss sowieso auch jahrgangstechnisch immer schauen, was am besten funktioniert. Aber sie sind grundsätzlich jetzt sehr glücklich mit der aktuellen Situation, auch was den Pflanzenschutz angeht. Die letzten Jahre sind sie immer mit so 3 bis 4 Applikationen ausgekommen und das ist wirklich stark.
Ja, okay, gut. Mhm.
Ja. Also sie hat gesagt, da spielt natürlich Rebalter auch eine große Rolle. Also dieses Thema alte Reben für sie immer schon relevant gewesen. Wo sie es gekriegt haben, haben sie es genommen. Standortanpassung und halt die vielen kleinen Bausteine im Weingarten sind da ausschlaggebende Faktoren gewesen. Dann schauen wir uns einmal ganz kurz den Wein im Glas an, wenn wir jetzt eh schon viel drüber gesprochen haben. Du hast da den Dernauer Hartberg, das ist eine erste Lage, die relativ hoch liegt und nochmal ein bisschen kühler ist deswegen. Also wir haben da wirklich so ein bisschen das kühlste Eck. Im Normalfall ist die Lese beendet mit diesem Weinberg, also das ist der allerletzte, der gelesen wird. Und neben dem Schiefer gibt es da nur einen höheren Anteil an Grauwacke. Das ist im Prinzip ein sauharter Sandstein, ein grauer einfach. Und wie bei allen Weinen wird da im Keller nicht besonders viel gemacht. Es wird ein Teil abbeert, ein Teil ganz verarbeitet, offene Edelstahl-Gärständer, spontan vergoren natürlich, ist ja klar. Dann kommt das Ganze ins große Holz, keine Schönungen, keine Filtration, kein nix. Also Julia sagt halt, Keller ist das, wo am meisten Ruhe herrscht.
Ja, ist ja klar.
Dafür ist wirklich, wirklich viel Arbeit im Weingarten bzw. in den Weinbergen, weil da sind es wirklich Weinberge. Wir geben euch natürlich ein bisschen Fotos rein. Ihr seht es, das ist sau, sau, zach. Also da stehst natürlich auch noch drinnen, da kann nichts drinnen fahren.
Ja,
keine Chance.
Logisch.
Und
wenn da was fährt, kannst du nur anstützen, das ist nicht so,
so
gut.
So ist es. Und du hast halt intensive Steigungen, du hast natürlich auch die Hitze, die du da drinnen hast. und hast am Abend dann natürlich auch die Kühle, die das Ganze wieder ein bisschen besser macht, aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr intensiv, in diesen Weinbergen zu arbeiten. Ja. Genau. Aber das im Weingarten ist erheblich relevanter als das, was du im Keller dann tatsächlich hast. Okay. Kostenpunkt für den Hartberg ist 40 Euro ungefähr, manchmal 38, manchmal 42. Mhm. Ihr kriegt es zum Beispiel bei Weinfurore und Lobenbergs und ich finde, dass das preis-leistungstechnisch auch super ist.
Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr guter Wein. Ja. Also, das macht heute richtig Spaß.
So ist es. Deine Bewertung bitte.
Jawohl. Also wie gesagt, es ist halt purer Saft. Mhm. Bin ja grundsätzlich, gerade was Rotwein angeht, schon sehr Strukturtrinker, würde ich jetzt sagen. Aber ich finde das genial. Also, das ist halt einfach... Das ist so purer Soft, dass du einfach sagst, ja passt, also gib mir das den ganzen Tag, das ist halt was, das kannst du, glaube ich, immer trinken. Und es ist trotzdem einfach so fein, es hat so viele Nuancen.
Es bleibt da so schön.
Es hat Länge, obwohl es quasi keinen Alkohol hat. Ja. Ja. Also richtig, richtig schön und es begeistert mich genauso wieder, wie wir es auf der Sommer verkostet haben. Das ist halt einfach richtig, richtig schön. Und das war ja nicht nur der Wein, sondern das hat sich ja durch die gesamte Kollektion gezogen.
Absolut. Also ich bin persönlich auch noch ein riesengroßer Fan vom Maischosser Mönchsberg. Mhm. Das ist auch ganz, ganz großartig. Der Hartberg aus Dernau ist ein bisschen zugänglicher vom Preis her. Deswegen auch hier im Podcast und weil ich ihn geil finde.
Ja, das ist mega.
Also ich finde da, der ist nur mal so ein ganz kleines bisschen ruppiger als die anderen. Mhm. Aber halt in einem Spektrum, wo wir ultra fein sind. Aber der ist so ein ganz kleines bisschen griffiger, ne? Weil der Mönchsberg ist noch ein bisschen ruhiger, der ist noch ein bisschen dunkler von der Frucht her und so weiter. Und der da ist halt ein bisschen fordernder, aber ich finde, das macht extrem viel Spaß.
Ja, ich meine, wir sind ja da eh nicht in einem sehr fordernden. In einer sehr fordernden Umgebung. Das ist ja alles, einfach halt, macht halt einfach Spaß. Ja. So schön. Ich bin irgendwo bei einer 9,5, das finde ich schon richtig, richtig gut.
Same here, ich bin bei einer 9,5 bis 9,6. Mir macht das extrem viel Freude und extrem viel Spaß. Und das ist halt auch was ich einfach sehr, 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 sehr gerne trinke, weil ich davon auch echt gerne mehr trinke. Also das ist dann kein Problem, ob ich jetzt ein Glas oder zwei nehme davon. Richtig. Das ist herrlich.
Nein, das ist richtig geil. Was mich halt voll interessieren würde, ist, wie reif das ist. Weil das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen in meinem Kopf, wie sich das bewegt dann. Weil also es kann nicht feiner werden. diese minimale Struktur, was passiert dann, wird das einfach trotzdem irgendwie noch saftiger? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich habe jetzt ein bisschen
Säure hat das schon ordentlich. Also das,
Säure hat es genug dafür, dass es haltbar bleibt. Leben,
genau. Also es ist richtig spannend.
Mhm. Absolut. Ja, cool. Wir werden sehen. Also ich werde mal eins von denen einfach ein bisschen länger liegen lassen und dann schauen wir uns das in ein paar Jahren hin. Nice. Na gut, dann schauen wir uns nur die Zukunft an von Bertram Baltes. Und wenn wir da in die Zukunft schauen, dann schauen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit. Und da müssen wir jetzt einen Punkt aufgreifen, der natürlich für die AA nicht unwesentlich ist. Mhm. Nämlich das Thema Flut in der AA 2021. Richtig. Das ist natürlich sehr einschneidend gewesen, deswegen müssen wir kurz drüber reden. Die Julia, also eben mit ihr natürlich über das Ganze offen geredet, aber gefragt, ob ich sie überhaupt fragen darf diesbezüglich oder ob man das einfach ganz auslassen soll, ganz wie sie das haben möchte. Und sie hat gesagt, für sie ist es super, wie wir das jetzt machen. Das ist natürlich ein Faktor, eh klar. Das war einschneidend für alle, absolut alle Betroffenen, eh klar auf 50.000 verschiedene Weisen. Aber es sollte halt kein Podcast über die Flut und Haar sein.
Ja, natürlich.
Und genauso.
Soll die Region nicht definieren.
So ist es. Und genauso ist auch meine Einstellung dazu. Das ist einfach ein Faktor in der Geschichte, der natürlich auch die Zukunft definiert.
Sicher.
Also reden wir mal ganz kurz drüber. Und der erste Satz von der Julia war dazu, am allerwichtigsten ist es, bei uns sind alle heil geblieben und haben überlebt.
Ja, super.
Und das ist schon mal das Allerwichtigste gewesen. Das war in anderen Familien nicht so. Mhm. Und dafür ist sie unendlich dankbar. Materiell haben sie halt einmal alles verloren.
Mhm.
Gewohnt haben sie damals im Elternhaus von der Julia, das ist abgerissen worden. Das Elternhaus von Benedikt ist abgerissen worden. Das Stammhaus, wo sie heute wohnen, ist nicht abgerissen worden. Also Stammhaus vom Weingut von der Julia ihre Eltern. Aber auch da ist das Wasser brusthoch gestanden. Aber es ist halt unter Anführungszeichen nur so hoch gewesen, weil das relativ weit weg ist vom Fluss.
Mhm.
Nur deswegen hat es stehen bleiben können. Der ganze Lagerraum ist komplett weggespült worden. Das heißt, das meiste an Fasswein 2020 war weg, der Flaschenwein von 2019 war weg. Es war eine extrem harte Zeit.
Mhm.
Kannst du dir nicht vorstellen.
Absurd. Nein, kannst nicht.
Ja. Mit dem Jahrgang 2021 haben sie sich dann wieder zurückgekämpft, hat die Julia gesagt. Der war natürlich sehr klar, weil die PR voll zugeschlagen hat, aber du hast halt andere Sachen zum Tun. Also für die Julia war halt damals einfach wichtiger, wo können wir schlafen jetzt?
Mhm.
Wie können wir irgendwie weitermachen? Wie kriegen wir Sachen für unseren Sohn? Und nicht, wo ist die Pero?
Ein bisschen wurscht,
So ist es. Ja, also deswegen, das sind natürlich Faktoren, die auch längerfristig beeinflussen. Und die Julia hat auch gesagt, es wird zumindest, also es ist jetzt 5 Jahre her, man sieht die Spuren nur sehr, sehr deutlich und es wird zumindest nur mehr so lange dauern, bis man es nicht mehr ganz so arg sieht. Mhm. Aber aktuell ist es halt nur sehr, sehr allgegenwärtig. Der Betriebssitz ist aktuell nur in Dernau und eher eine Übergangslösung, aber seit letztem Jahr sind Julia und Benedikt am Bauen. Und zwar, genau, und zwar ein neues Weingut in Maischoss am Fuße des Mönchsbergs. Also jetzt ziehen sie quasi von dem Dorf von der Julia ins Dorf von Benedikt.
Ah, okay.
Jetzt machen sie einen Ausgleich. Ja. Jetzt ist es soweit.
Jetzt waren sie lang genug da. Ja. Das heißt, alle 5, 6 Jahre werden sie hin und her wechseln.
Hoffentlich nicht ganz so oft. Ich glaube, es ist ein bisschen zart, wenn sie das machen muss.
Auf jeden Fall.
Die Julia freut sich auf jeden Fall schon sehr drauf. Dort sind dann wirklich Keller, Lager, Außenbetrieb, Wohnen, alles in einem zusammengefasst. Ja. Genau. Viel von dem Bau sollte dann tatsächlich mit Erdreich bedeckt werden, sodass sie dann auch anpflanzen können rundherum und auch eine Weide für die Schafe machen können, wo die Schafe geboren werden können, also eine Geburtsweide. Okay. Weil die Schafe sind natürlich die ganze Zeit Bären. Also die sind nicht beim Bauern und dann sind sie wieder da, sondern das sind ärmere Schafe, nicht ausburgte.
Das ganze Jahr im Weingarten sind, dann musst du halt auch alles mit denen machen.
Richtig. Mhm. Also es sind wirklich ihre Schafe und da ist natürlich auch nochmal dann die schöne Möglichkeit, das komplett mit einzuplanen von Anfang an. Außerdem wollen sie den Permakulturbereich nur ausweiten. Das heißt, einen Werkraum, einen Erdkeller und einen Kühlraum für Obst und Gemüse, das dann aus den Weingärten nur dazu kommt. Und so ein bisschen einen Platz für die Weiterverarbeitung von dem. Und halt die Fest. Außerdem soll eine Straußenwirtschaft auch kommen, wo es dann diese großartigen Sachen zum Essen gibt.
Ich wollte gerade sagen, was machen sie? Machen sie jetzt irgendwie ein Lokal und suchen sie irgendwen, der was da halt wirklich ein Restaurant draus macht? Mhm. Oder machen sie halt so heurigen Sachen? Ist halt dann geil, ja.
Genau. Klar. Also das kann nur gut werden. Und hoffentlich geht es ja aus, dass wir bis Sommer 27 da einziehen können. Auch wenn da vielleicht noch ein bisschen Baustellenromantik herrschen wird, sagt Julia, aber das ist wurscht, Hauptsache mal ist dann dort. Weil aktuell ist halt einfach alles sehr provisorisch.
Ist halt so. Das nervt dich halt dann einfach, weil für jeden, du weißt halt, was brauchst du jetzt eigentlich und du musst für jeden Schritt quasi dreimal gehen, weil halt alles irgendwo verteilt ist.
Genau.
Ja, das ist immer sehr mühsam auf den Kopf.
Ja. Und es wird dann richtig gut, wenn das alles an einem Platz ist, alles seinen Sinn hat, alles aufgeteilt ist und man einfach viel besser arbeiten kann.
Ja, schön.
Aktuell kümmert sich der Benni verstärkt um den Bau, weil sie halt sehr, sehr viel in Eigenleistungen machen. Julia ist also mehr im Weingut eingespannt. Den Keller teilen sie die zwei ja grundsätzlich auf. Der Benni ist ein bisschen mehr draußen. Die Julia muss sie leider, sagt es, auch halt um das Büro und die Vermarktung und so weiter kümmern. Das gehört halt dazu, das liegt ein bisschen mehr bei ihr als beim Benni. Aber im Sommer schaut es halt trotzdem, dass so viel wie möglich rauskommt. Das war jetzt im letzten Jahr wegen Kiddo Nummer 2, Sohn Nummer 2, ein bisschen eingeschränkt. Der ist halt jetzt gerade ein Jahr alt. Ne? Mhm. Aber das wird jetzt wieder besser, sagt es. Und da kommt es wieder ein bisschen mehr aus. Und ich habe bei der Julia dann auch nachgefragt, ob es nicht Lust hätte, eigentlich auch was anderes außer Spätburgunder zu machen. Mhm. Weil es ist ja trotzdem nur eine Rebsorte schon wild. Und ob da irgendwie ein Projekt ansteht oder ob es irgendein lustigen kleines Side-Project laufen haben oder sowas in der Richtung. Aber die Julia hat gemeint, wenn man da auch groß wird, dann bist du halt mit diesem Virus Spätburgunder komplett infiziert, ob du willst oder nicht.
Da brauchst gar nichts.
Er braucht gar nichts anderes. Gell. Und sie sagt auch, weil das so eine vielseitige Rebsorte ist, mit der man wirklich alles Mögliche machen kann, eben, wie schon vorher erwähnt, Blanc de Noir bis Sekt und halt einfach das grundsätzlich eine großartige Rebsorte ist, hat sie niemals das Gefühl gehabt, dass sie irgendwas anderes braucht und auch jetzt nicht. Sie hat zwar gesagt, der Benni wird vielleicht doch gerne einmal einen Riesling machen oder sowas in der Richtung. Dem wird das schon so ein bisschen jucken. Aber da gibt es auch kein konkretes Projekt dazu und sie sind eigentlich 100% happy jetzt, so wie sie sind.
Ja, ich glaube, es ist insgesamt halt auch viel gescheiter, wenn du es schaffst und aushältst, dass du halt so einen Fokus hast.
Ja, man merkt schon, was das ausmacht.
Ja, und in der Wahrnehmung allein, also du musst halt nichts erklären. Du sagst einfach nur, wir machen das. Zack.
Genau.
Gehen wir.
Und so werkeln die zwar weiter an ihren großartigen Spätburgundern und uns soll es nicht stören. Im Gegenteil, für uns darf das ruhig so bleiben.
Ja, das passt schon so. Sehr, sehr schön. Großartig. Also ein weiteres Weinbaugebiet abgehakt.
Ja, erschlossen.
Also abgehakt, wir haben es erschlossen.
Erschlossen haben wir es jetzt einmal.
Du wirst du gesagt, erobert.
Erobert. Ja.
Das ist mir zu kriegerisch, das ist nichts für mich. Ja, sehr schön und einfach mega Weine. Also,
ja, großer Respekt.
Muss man auch am Schirm haben, weil es einfach so eigenständig ist.
Yes.
Also es ist faszinierend.
Muss man schon mal gewusst haben, auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank für diese schöne Geschichte. Du hast gesagt, du hast noch ein bisschen was daheim davon.
Ja.
Wird es davon etwas bei unserem Pop-Up am 21.06.
Das ist sehr, sehr gut möglich und geplant, ja. Ich habe extra Flaschen dafür bestellt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kriegt es das auch. Also 21.06. machen wir wieder unser kleines Spaß-Pop-Up, ein bisschen Daydrinking, 14 bis 20 Uhr im 9. Bezirk bei Wine & Dough in Wien. Ja, ich weiß, wir machen auch irgendwann was in Deutschland.
Es kommt schon.
Es kommt. Es dauert ein bisschen, das ist nicht so leicht zu organisieren wie in Wien. Wir haben die Möglichkeit gehabt, das in Wien einfach nochmal zu organisieren. Natürlich mag es nochmal, weil es war halt so lustig das letzte Mal. Es wird wieder so lustig werden.
Yes.
Also das heißt, wir kriegen Bertram Baltes ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Ich werde vielleicht auch dann eine Flasche von der Vorwoche irgendwo abzweigen.
Unbedingt.
Dann kann man das vielleicht auch verkosten.
Das ist eine sehr gute Idee.
Sehr schön. Ja, damit sind wir aber jetzt wirklich am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, wie immer, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch auch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.